Guten Morgen, auch von meiner Seite. Ich freue mich, euch zu treffen, euch zu sehen und viele liebe Geschwister, die wir schon lange kennen, wieder mal zu begrüßen, mit ihnen ein bisschen auszutauschen und zu reden und hören, wie es ihnen geht. Unser Thema heute Morgen ist bereits angeklungen und ich habe den Knipser nicht, könnte man die erste Folie. Das Thema heute Morgen, als sie aufblickten. Und ich habe einen Text aus dem Markus-Evangelium dazu ausgesucht. Markus 16, 1 bis 8. Ich danke. Und als der Sabbat vergangen war, kauften Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, wohlriechende Öle, um hinzugehen und ihn zu salben, den gestorbenen Jesus. Und sie kommen sehr früh am ersten Wochentag zu der Gruft, als die Sonne aufgegangen war. Und sie sprachen zueinander: Wer wird uns den Stein von der Gruft, von der Tür der Gruft wegwälzen? Und als sie aufblickten, sehen sie, dass der Stein zurückgewälzt ist. Der war nämlich sehr groß. Und als sie in die Gruft eintraten, sehen sie einen jungen Mann zu Rechten sitzen, bekleidet mit einem weißen Gewand. Und sie entsetzten sich. Er aber spricht zu ihnen: Entsetzt euch nicht. Ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferweckt worden, er ist nicht hier. Siehe, da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Aber geht hin und sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Als sie aufblickten, Ostern ist da, um aufzublicken. Aufzublicken auf den Auferstandenen und uns an dieses größte Ereignis der ganzen Weltgeschichte zu erinnern. Was für eine Situation, die Markus hier beschreibt. Diese drei Frauen hatten nicht irgendein Erlebnis, sondern das Erlebnis aller Erlebnisse, das ihr Leben hinfort prägen würde. Vorausgegangen, sie glaubten, ihren Herrn jetzt verloren zu haben, den sie liebten. Sie hatten zugeschaut, als er gekreuzigt wurde und starb auf Golgatha. Sollte das jetzt wirklich das Ende sein, ein für allemal? Nachher hatten sie gesehen, wo man ihn hingelegt hatte. Sie kannten seine Grabstätte und sie hatten auch genau gesehen, dass dort ein Riesenstein, ein schwerer Stein vor die Höhle gewälzt worden war, der den Eingang versperrt. Was sie aber nicht wussten, war, dass dieser Stein später versiegelt wurde und davor sogar Wachen aufgestellt wurden. Und als der Sabbat vorüber war, beginnt Markus seinen Bericht. Am Sabbat selbst konnte man ja nichts tun. Als er vergangen war nach 6 Uhr abends, nützten Maria von Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus und Salome, die Gelegenheit und kauften wohlriechende Öle, um ans Grab zu gehen und Jesus vielleicht zu salben. Das hofften sie. Dass sie Jesus im Grab suchten, zeigt, dass sie nicht mit seiner Auferstehung gerechnet haben, obwohl Jesus doch davon geredet hatte. Und am anderen Morgen nach dem Sabbat, Sonntag, am dritten Tag nach seiner Grablegung sehr früh, wahrscheinlich gegen 6 Uhr, machen sie sich auf. Man muss hier sagen, trotzdem machen sie sich auf. obwohl sie ja wissen, eigentlich ist es unmöglich, diesen schweren Felsbrocken zu bewegen. Diese Frauen machen sich auf. Wo sind die Männer, die Jünger? Es sind die Frauen, die versuchen, Jesus zu suchen und ihn zu salben, weil sie ihn einfach lieben und sich zu ihm hingezogen wissen. Und ihre Stimmung an jenem Morgen war wahrscheinlich so ein Gemisch von Trauer, Wut und Resignation, vielleicht aber auch eine versteckte Hoffnung. Es gab etwas, das sie mächtig anzog. Während er unter ihnen gewesen war, war eine Liebe, eine Beziehung entstanden, sodass sie jetzt nicht anders konnten, als einen vielleicht letzten Liebesdienst wahrzunehmen, ihn zu salben. Und dass sie sich aufmachten, trotzdem sie wissen, dieser Felsbrocken macht es ja vielleicht unmöglich, das zu tun, dass so etwas wie eine dennoch Hoffnung in ihnen lebte. Dennoch bleibe ich an dir. Natürlich beschäftigte sie auf dem Weg zum Grab dieses Problem mit dem Stein. Es heißt, sie sprachen darüber, sie unterhielten sich, wer wird uns den Stein wegwälzen, damit wir überhaupt in das Grab können. Das war eine drückende Last, ein Sorgenstein. Und sie schätzten ihre eigene Körperkraft wahrscheinlich realistisch ein und machten sich keine Illusion, dass sie selbst es schaffen würden, den Stein zu bewegen. Man muss sich eine Grabanlage vorstellen, anders als die Gräber, die wir kennen. Diese Grabanlage hatte ja einem reichen Mann gehört, Josef von Arimathea, und sie war aus Naturfels herausgehauen worden. Es gab dort eine sogenannte Grabkammer, in der man nach dem Eintritt durch einen Stolleneingang gelangen konnte. Aber eben vor dem Stolleneingang war sozusagen als Tür ein schwerer Stein. Diese drei Frauen sind nun sowohl mit ihrer Sorge um dieses Hindernis wie auch traurig gestimmt über den Tod ihres Herrn unterwegs. Unterwegs zu einem Grab, wo normalerweise nur der Tod zu finden ist. Zerronnene Hoffnungen. Wie eine Zentnerlast kann sich manche Not auf uns legen. Sorgenvolle Momente unseres Lebens, wer kennt das nicht? Der Stein, der hat so etwas Trennendes an sich, so wie eine Scheidewand. Eine Scheidewand, auch ein Bild für die unvergebene Schuld und Sünde, die den Menschen von Gott trennt. Aber seit Karfreitag wissen wir, dass es nicht mehr so bleiben muss. Denn Jesus hat unsere Schuld ja mit ans Kreuz genommen. Dafür ist er gestorben, für dich und mich, an unserer Stadt. Das Gericht unserer Sünde hat Gott an ihm vollzogen. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Glaubst du? Die Trennung von Gott ist durch das Geschehen von Karfreitag aufgehoben. Für alle die, die an Jesus und sein Werk glauben. Im Text hier, das Bezug auf den dritten Tag nach Karfreitag nimmt, heißt es, dass die Sonne aufgegangen war. Und welch ein schöner Hinweis ist das, angesichts der Stimmung, die die Frauen mitbrachten. Ein neuer Tag bricht an, Hoffnung bricht auf. Und als sie aufblickten, die Frauen, die so niedergeschlagen waren, bedrückt von der Sorge um den Stein, bekümmert, ihren Blick wahrscheinlich nach unten gerichtet, sie erheben jetzt den Blick, denn die Sonne war aufgegangen. Das heißt, Licht bricht hervor. Licht, das stärker ist als alles Dunkel. Als sie aufblickten, das Wort kann auch übersetzt werden, als sie das Augenlicht erlangten. Und das heißt, dass sie sehend wurden. Wir müssen nach oben blicken, um sehen zu werden. Ihr Lieben, nach oben blicken, um eine andere Sicht der Dinge zu bekommen, das Licht erleben, welches das Dunkel vertreibt. Wir erleben das alle im Alltag, dass unsere Sicht manchmal getrübt ist durch ganz verschiedene Umstände, die uns Sorgen machen. Was tun? Aufblicken. Meine Mutter hat viel gesungen, als ich ein Kind war, im Haushalt. Und eine von vielen Liedzeilen ist mir bis heute geblieben. Sieh im Glauben aufs Kreuz und das Leben ist dein. Es ist dein, ja, ist dein, ewiglich. Das hat so etwas, wenn Mütter singen und die Kinder noch klein sind, dann singen sie in das Herz der Kinder. Viele Lieder aus dieser Zeit sind bei mir noch gegenwärtig. Und ihr jungen Mütter, singt mit euren Kindern. Singt ihnen die Kunde von Jesus vor. Das geht ihnen ins Herz, das wird sie ihr Leben lang begleiten. Aufs Kreuz sehen heißt Vergebung erleben. Hier hat Jesus uns mit Gott versöhnt. Unsere Frauen hier blicken auf, als sie vor dem Grab standen. War es die Schönheit des Morgenlichts? Was auch immer es war, im Aufblicken werden die schönsten Erfahrungen gemacht. Was sehen Sie? Was sehen Sie, dass Sie sich vergebend Sorgen gemacht haben? Wegen dem Felsbrocken. Der war nämlich sehr groß, so wird er hier beschrieben. War. Und was noch? Er war bereits weggewälzt. Matthäus hat das beschrieben. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn stieg vom Himmel herab, trat herzu, wälzte den Stein von dem Eingang hinweg und setzte sich darauf. Sein Angesicht war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Vor seinem furchtbaren Anblick aber erbebten die Wächter und wurden wie tot. Gott selbst hat hier eingegriffen, indem er einen Engel beauftragt hat, das Hindernis zu beseitigen. Das bedeutet, die Frauen können jetzt hinein. Eintreten, der Zugang ist offen. Eintreten, um einen Toten zu salben. Sie gehen hinein und finden zunächst einen jungen Mann bekleidet mit einem weißen Gewand. Wie jede Begegnung mit dem Übernatürlichen, so ruft auch diese Begegnung zunächst einmal Entsetzen hervor. Der Engel, der den Stein weggerollt hatte, übrigens nicht etwa, um Jesus herauszulassen, sondern vielmehr, dass der Zugang für die suchenden Menschen offen war. Dass es für alle Suchenden augenscheinlich wurde, dass Jesus Christus nicht mehr im Grab ist. Dieser Engel hatte sich in der Zwischenzeit ins Innere in die Grabkammer gesetzt und er hat eine Botschaft. Welche Botschaft? Die Botschaft von Ostern. Jesus lebt. Er redet jetzt in das schweigende Entsetzen der Frauen hinein. Dies ist seine Botschaft, die zentrale Wahrheit unseres christlichen Glaubens, die wunderbarste Botschaft, die je in diesem Erdenkreis verkündigt worden ist. Entsetzt euch nicht, ihr sucht Jesus, den Nazarener, den Gekreuzigten. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Siehe da die Stätte, wo sie ihn hingelegt hatten. Der Engel weiß genau, was sie bewegt. Er weiß, warum sie gekommen sind. Und er spricht zuerst ihren Zustand an. Entsetzt euch nicht. Mit anderen Worten, beruhigt euch. Fürchtet euch nicht. Ihr müsst keine Angst haben. Und dann diese Botschaft. Jesus ist nicht mehr hier. Er ist nicht mehr im Grab. Siehe, dort hatte man ihn hingelegt. Die Stelle ist leer. Jesus ist auferstanden, er lebt. Das heißt, der Tod ist besiegt. Das bedeutet, der Tod hat nicht mehr das letzte Wort, weil Jesus lebt. Seit Ostern leben wir im Aufbruch einer neuen Schöpfung, die am Ende keinen Tod mehr kennt. für die, die glauben. Im Auferstehungsmorgen ging die Sonne auf, Licht, Hoffnung. Und jetzt der konkrete Auftrag. Aber geht hin, sagt seinen Jüngern und Petrus, dass er euch nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er euch gesagt hat. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft, denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Man muss sich in die Situation versetzen. Diese Furcht, die sie überkamen, können wir das ein wenig nachvollziehen? Nach dem Übernatürlichen, das sie gerade erlebt haben, im Innersten erschüttert. Das braucht Zeit, um zu verarbeiten, bis das schließlich Unfassbare in ihnen Wirklichkeit wird. Jesus lebt, unser Herr ist nicht im Tod geblieben. Der Tod hatte keine Macht über ihn. Hatte Jesus das nicht seinen Jüngern vorausgesagt? In Johannes 14, noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Und dann diese wunderbare Verheißung. Weil ich lebe, werdet auch ihr leben. Weil Jesus lebt, darf ich aufblicken. Weil Jesus lebt, ist Tod nicht mehr einfach tot. Weil Jesus lebt, müssen wir nicht resignieren. Weil Jesus lebt, werde auch ich leben. Weil Jesus lebt, bin ich im Leiden nicht allein. Weil Jesus lebt, habe ich Hoffnung. Weil Jesus lebt, weicht alle Angst. Das hat auch unsere Schwester Arte erlebt. Und sie hat den Wunsch, das heute in der Taufe zum Ausdruck zu bringen. Ich bin mit Jesus gestorben, um mit ihm zu leben. Welcher Tag könnte denn besser passen für diese schöne Glaubenshaltung? So schön, dass wir heute diese Taufe und dieses schöne Zeugnis miterleben dürfen. Weil er lebt, ist heute dein neuer Geburtstag. Gott selbst hat dein Leben Arte neu gemacht. Du bist durch den Glauben an Jesus Christus eine neue Schöpfung geworden. Paulus sagt das in 2. Korinther 5, 17. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns selber durch Christus versöhnt hat. Und das bekennst du heute in der Taufe und wir sind deine Zeugen. Weil Christsein keine Privatsache ist und auch keine U-Bootfahrt, wo ich mitschwimme in einer Welt, die Gott und seinen Willen missachtet, um von Zeit zu Zeit einmal aufzutauchen, um zu melden, eigentlich bin ich ja auch Christ. Damals in der Apostelgeschichte wurden nach der Predigt des Petrus an einem Tag 3000 Menschen hinzugetan, das heißt auch getauft. Menschen, die sich öffentlich zu Jesus bekannten. Wahrscheinlich haben die Apostel den ganzen Tag oder noch länger, vielleicht eine ganze Woche, nichts anderes mehr getan als getauft. Was ist Taufe? Baptizo, griechisch, bedeutet vollständiges Ein- und Untertauchen. Untertauchen ist ein Symbol dafür, dass das Todesurteil Gottes über mein von ihm, dass ich das Todesurteil über mein von ihm losgelöstes Leben anerkenne. Aber als Jesus gekreuzigt wurde, ist dieses Leben mitgekreuzigt worden. Es existiert nicht mehr vor Gott. Ich bleibe nicht unter Wasser. Ich tauche wieder auf, um mit Gott in einem neuen Leben zu leben. Christus selbst lebt jetzt in mir. Jesus Christus will in dir leben. Gibt es etwas Größeres? Nein, ich bin überzeugt, es gibt nichts Größeres. Und wir alle, die wir hier sind, freuen uns mit dir, Arte, dass du diesen Glaubensschritt tust. Und dich bekennst zu Jesus Christus. Manchmal frage ich mich, Warum erleben wir das relativ nur noch selten? Einem Nigerianer, der sein Leben in der Schweiz als Missionar investiert, wurde diese Frage gestellt. Was hält die Schweizer vom Glauben an Jesus Christus fern? Er sagte, ein Nigerianer, meiner Meinung nach zunächst der immense Reichtum. Schweizer haben alles, wozu benötigen sie noch einen Gott? Die Kinder lernen rasch, dass sich alles ums Geld dreht. Dann ist es auch das Fundament, das die Schweizer Gesellschaft trägt. Humanismus und Wissenschaftsglauben. Zudem haben die Schweizer vergessen, dass das Leben kurz ist. Sie planen ihr Leben so, als ob sie ewig zu leben hätten. Sie rechnen nicht damit, dass etwas schiefgehen könnte, dass alles plötzlich zu Ende ist. Versagen, Krankheit und Tod werden verdrängt. Mir scheint, als möchte Gott in letzter Zeit den Schweizern zurufen, hey, ihr habt nicht alles im Griff. Die Schweiz muss wieder demütig werden und ihren Stolz ablegen. Diese Gedanken eines Nigerianers sind wirklich nachdenkenswert. Taufe ist eben auch ein Gehorsamsakt. So rief Petrus damals nach seiner Predigt aus, lasst euch retten von diesem verkehrten Geschlecht, von einer Nation, die Christus verworfen hatte, wodurch retten durch den Glauben an Jesus und das Bekenntnis der Taufe. Die nun sein Wort aufnahmen, glaubten, wurden getauft. Deswegen symbolisiert Taufe diesen Herrschaftswechsel, ein Wechsel von etwas Altem in etwas Neues hinein, ein Bekenntnis von der sichtbaren und unsichtbaren Welt für Ausdruck und Zeugnis meiner Umkehr, Bekenntnis, dass Jesus mir meine Sünden vergeben hat, Absage an ein egozentrisches, von Gott losgelöstes Leben. Zeugnis von nun an im Willen Gottes zu leben. Absichtserklärung, mein Leben für Gottes Absichten bereitzustellen. Mein Bekenntnis zum Leib Christi, der Gemeinde Jesu zu gehören. Die Getauften wurden hinzugetan, heißt es in der Apostelgeschichte, zur neuen Gemeinde. In einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. 1. Korinther 12, 13. Neues ist geworden. Alles von dem Gott, der uns in Christus versöhnt hat. Sein Leben in uns. Das ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Und diesem neuen Menschen, ja dir, ruft dein Gott und Erlöser zu. Fürchte dich nicht. Denn ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst mir. Völlige Geborgenheit in Jesus Christus. Mein altes Leben gehört der Vergangenheit an. Jesus sagt hier quasi, ich, Jesus, werde dich auf dem neuen und lebendigen Weg führen. Vertraue mir in allen Situationen deines Lebens. Ich möchte meine Herrlichkeit, Gnade und Wahrheit in deinem Leben offenbar werden lassen. Immer mehr, wachstümlich. Hatte ich früher ein Leben ohne Gott bestimmt, so erstrahlt nun die Schönheit der Gnade Gottes in deinem Leben und etwas von der Heiligkeit Jesu aus deinen Augen. Du bist mein, du gehörst mir, sagt Jesus dir zu. Welch eine Aussage. Was liegt alles darin enthalten, wenn Gott uns zusagt, du bist mein. Es zeugt sowohl von unserer Heimkehr in die Arme Gottes, als auch von einer wunderbaren Liebeserklärung, die uns Gott macht. Du bist mein heißt auch, ich werde auf dich Acht geben. Ich passe auf mein Eigentum auf. Ich werde dich führen, Schritt um Schritt bewahren in deinem neuen Leben. Vergiss es nie, dass du mir gehörst und dass niemand anders Anrecht auf dein Leben hat. Ihr Lieben, das ist eine befreiende Botschaft, egal in welcher Lebenssituation ich bin, zu wissen, dass Gott mir sagt, du gehörst mir. Aber es heißt auch, ich werde als ein Kind Gottes nicht mehr in meine Selbstverfügung entlassen. Ich gehöre endgültig auf Gottes Seite. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Gottes Ruf, immer ein sehr persönlicher Ruf. Den Augenblick, in dem ich erkannte, jetzt ruft Gott mich ganz persönlich. Jetzt meint er mich, nicht meinen Nachbarn oder jemand, irgendjemand. Gott ruft mich mit meinem Namen. Ich glaube, diesen Augenblick vergessen wir nie. Vielleicht verspürst du in diesem Augenblick auch diesen Ruf. Dann komm, Jesus lädt dich ein. Er will dein Leben neu machen, dich erfüllen. Suche eine seelsorgerliche Aussprache mit einer Person deines Vertrauens. Der Psalmist bekennt in Psalm 139, schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar noch, kunstvoll gebildet im Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Als ich gerade erst Form annahm, hast du diesen Embryo schon gesehen. Alle Tage meines Lebens hast du in dein Buch geschrieben, noch bevor einer von ihnen begann. Gott, ein ganz persönlicher Gott, der uns ganz persönlich kennt. Bevor wir Notiz von ihm nahmen, hat er uns schon im Auge. Wir staunen, wie damals Jesus den Nathanael im Auge hatte. Jesus hatte ihn schon gesehen unter dem Feigenbaum sitzen, bevor er ihn traf, und interessierte sich für ihn und berief ihn zu seinem Jünger. So hat auch Jesus dich bei deinem persönlichen Namen gerufen, weil er dich ganz persönlich liebt, weil du wertvoll bist für Gott. Als du noch ein Leben ohne nach ihm zu fragen führtest, konnte kein Mensch den Wert erkennen, den Gott in deinem Leben zugemessen hat. Vielleicht hast du unter diesem Leben gelitten, vielleicht war sogar dein Selbstwert im Keller. Aber Gott sah dich zu jener Zeit anders. Er hatte die ganze Zeit über Sehnsucht nach dir, empfand ungebrochene ewige Liebe für dich. Er hatte sogar alles für dich getan, bevor du jemals auf die Idee gekommen wärst, ihn anzurufen. Gott selbst hat alles, was er hatte, eingesetzt, um dich aus aller Hoffnungslosigkeit herauszuziehen. Nicht mit Gold oder Silber hat er uns losgekauft, nein, sondern mit dem teuren Blut Jesu Christi. Weil du in meinen Augen so wertgeachtet bist und weil ich dich liebe. Was für eine Aussage. Von Ewigkeit her von Gott gewollt, geliebt, erwählt und zur Herrlichkeit und Ehre Gottes bestimmt. Unglaublich, aber wahr. Das ist der wahre Reichtum des Lebens, die Wahrheit, dass Gott mich und dich wertvoll findet, dass er uns so liebt, dass er Jesus an unsere Stelle leiden und sterben ließ. Ahnen wir etwas von der Herrlichkeit seiner Gnade? Gott ist der hartnäckigste Bundespartner, den es im ganzen Weltall gibt. Er hat den Bund, den er mit seinem Volk Israel geschlossen hat, trotz ihrer Halsstarrigkeit und Jakobs Natur, bis heute nicht aufgegeben. Er wird ihn auch in Ewigkeit nicht aufgeben. Und deswegen dürfen wir getrost sein. Jesus, der Wahrhaftige, der treue Zeuge, wird auch dich und mich ans Ziel bringen. Gott bleibt sich selbst treu. Auch dann, wenn wir untreu sind. Denn er kann und wird sich selbst niemals untreu. Das macht unendlich Mut. Keine Schwachheit, kein Versagen. Nichts bringt ihn von seinem Ziel ab, das er sich vorgenommen hat. Sonst wäre er nicht Gott. Sein schöpferisches Wort, es werde, hat in unserem Leben Neues hervorgebracht. Und sollte er, der das Neue begonnen hat, es nicht auch herrlich zum Ziel führen? Du bist nicht nur für die zukünftige Herrlichkeit Gottes bestimmt, nein, jetzt schon hier auf dieser Erde, in deinem kleinen alltäglichen Leben, darfst du die Herrlichkeit Jesu erfahren und bezeugen. dein Leben soll ein Abglanz der Herrlichkeit Jesu sein. Welch eine Berufung! Ich möchte abschließen mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir staunen immer wieder neu über den Plan deiner Liebe, den du mit uns hast und dass du uns ganz persönlich gerufen hast in deine Nachfolge und uns beschenkst mit einem ganz neuen Leben. Und wir freuen uns, dass wir das mit Arte erleben dürfen heute Morgen, die diese Entscheidung getroffen hat. Und wir beten, dass du sie segnest und dass sie deine Herrlichkeit nicht nur erfährt, sondern dass in ihrem Leben sichtbar wird und andere Menschen anzieht. Zu deiner Ehre, Herr. Gelobt und gepriesen sei dein Name. Du lebst und wir leben mit dir. Welch eine Botschaft. Danke, Herr Jesus. Amen.